Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 620. Ausgabe. Wir sprechen heute über das allererste Bundesligaspiel der Frauen des 1. FC Union Berlin. Das ging 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg aus im Stadion an der Alten Försterei vor über 11.000 Zuschauern. Und dabei waren Hans Martin, der auch hier im Podcast dabei ist. Hallo.
Hallo.
Nadine.
Hallöchen.
Und Steffi.
Habe alles davon gesehen. Hallo Sebastian.
Danke. Dann wollen wir uns heute denkwürdigen Ereignisses mal widmen. Und ich würde aber sagen, wir fangen mit einer Sache vorneweg an. A, hast du die in deiner Schultüte gefunden, Steffi? Und B, eine E-Mail bekommen. Nämlich Stichwort Entschuldigungszettel.
Warte, ich habe den so ja hier. Ich habe mir den abfotografiert. Und zwar gab es natürlich, zu Recht finde ich tatsächlich Unmut darüber, dass dieses Spiel so spät am Sonntag war, weil Menschen, die gerne zu dem Spiel gegangen waren, das nicht konnten, weil am nächsten Tag der erste Schultag war. Und das war so, dass wir eine Schultüte gekriegt haben am Stadion mit einem Entschuldigungszettel von Ritter Keule. Das war so, liebe Frau, Herr, Lehrerin, Sie wissen schon, Kind, Name, ist heute möglicherweise etwas müde. Dann, das Kind war gestern Abend im Stadion an der Alten Försterei und hat lautstark die Spielerin vom 1. FC Union Berlin bei einem historischen Spiel unterstützt, dem ersten Bundesligaspiel einer Frauenmannschaft des 1. FC Union Berlin überhaupt. Daher ging es gestern etwas später ins Bett und es wurde lange von diesem großartigen Stadionbesuch geträumt. Wir bitten Sie herzlich um Ihr Verständnis. Eiserne Grüße, Ritter Keule, Maskottchen des 1. FC Union Berlin. Dieses Schreiben habe ich heute mit in meine Schule gebracht. Bedauerlicherweise bin ich die Lehrerin, aber ich musste heute noch nicht so viel sagen. Wir haben aber tatsächlich auch was relativ Ähnliches bekommen von jemandem, der uns ja wahrscheinlich hört oder liest, eins davon, der uns eine Entschuldigungszettel geschrieben hat. Da lese ich nur ein Stück draus. Ihr Lieben, damit ihr im nächsten Podcast, auf den ich mich schon sehr freue, nicht schimpft, ich muss heute das Stadion vor Ende der Ehrenrunde verlassen. Ich weiß, das macht man nicht, will ich auch nicht, geht aber nicht anders. Und im Prinzip sagt er halt ganz genau das Gleiche. Er wäre gerne, hätte es gerne gesehen, hätte es gerne mit den Kindern geguckt und fährt zur Strafe auch nach Leverkusen. Ich finde es sehr, sehr rührend, dass die Leute sich darüber so viele Gedanken machen. Aber die haben einen Punkt. Die haben einfach einen Punkt mit dem 18.30 Uhr ist für das Publikum, das zu den Frauen geht. Und ich sage jetzt nicht, Männer spielen Champions League, ja, aber für das Publikum, das zu den Frauen geht, ist Sonntag 18.30 schon ein bisschen fies, weil da echt viele Familien sind. Und wirklich viel mehr Kinder als im Schnitt bei den Männern. Und für die ist es schwierig.
Ich stimme da absolut mit ein.
Das waren die Entschuldigungszettel. Ich fand es tatsächlich auch eine niedliche Aktion. Alle haben es verstanden.
Erinnert mich ein bisschen daran, nach dem Bundesliga-Aufstieg, da sind wir dann auch zu spät zur Schule gekommen am nächsten Tag.
Tatsächlich, ja. Also wir nicht, aber das Kind.
Aber die Lehrerin, da muss ich auch keine Entschuldigung abgeben, die hatte ja da nur gesagt, ach, ich hätte gar nicht gedacht, dass du heute kommst zu dem Kind, als ich das dann sehr spät in die Schule gebracht hatte. Und das war dann eigentlich auch okay. Ich finde es erstmal prinzipiell ein Ärgernis, bestimmte Anstoßzeiten. Wir haben ja in drei Wochen, weiß ich nicht, irgendwann demnächst HSV abends, Sonntagabend 19:30 Anstoß, das ist bei den Männern dann, glaube ich. Das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Und ich möchte betonen, wir müssen ja immer noch ein bisschen, wir wohnen ein bisschen weiter weg von Köpenick. Nicht so weit, aber ein bisschen weiter weg.
Life choices, Sebastian, life choices.
Ja, ist korrekt. Ist natürlich richtig.
Wir hätten einfach nach Köpenick ziehen sollen.
Nee, wir hätten einfach auch Fans von Viktoria Templin werden können.
Ja, oder Ditte, aber das wussten wir da noch nicht.
Wir haben auch Wald in Köpenick, also ihr könnt auch dahin ziehen.
Nee, aber als ich so vor, sag mal, grob 20 Jahren zur Union kam, da war mir nicht klar, dass Templin die Alternativmannschaft gewesen wäre.
Ja.
Aber ich leide ja mit euch. Ich war gestern um 22 Uhr zu Hause und bis man dann hier so das Chaos beseitigt und vielleicht nochmal unter die Dusche gesprungen ist und dann im Bett landet. Also meine Schlafaufzeichnung von heute sagt 4 Stunden 40. Yay.
Genau. Also das ist so ein prinzipielles Ärgernis. Und bei der Bundesliga der Frauen kommt ja noch hinzu, dass, dann gewöhnst du dich an für einen Moment an Sonntag 18:30 Uhr, nächstes Heimspiel Samstag 12 Uhr.
Ja, das auch kacke, da hat man noch gar nicht gefrühstückt.
Das ist ja schlimmer als zweite Liga, Männer.
Ich finde ja den Frühstücksservice Alte Försterei nicht ganz schlecht.
Ja, stimmt.
Darf ich was dazu sagen?
Dazu darfst du gerne etwas sagen.
Also mir ist ja zu Ohren gekommen, dass bei dem nicht mehr Putzelchen stand, aber stand, ihr wisst schon was, also A, gibt es nur noch eine Größe für 4,50 und dann gab es keinen kalten Hund mehr und so weiter. Und ich kann jetzt
keinen nicht, kalten Hund mehr? Was ist da los?
Na, ich würde sagen, das Publikum isst vielleicht mehr Kuchen als andere Sachen. Ich weiß es nicht.
Ich wusste bis eben nicht, dass es da kalten Hund gab. Hätte ich das gewusst, hätte ich von dem Angebot Gebrauch gemacht. Ist leider zu spät.
Naja, weißt du ja, nächstes Mal 12 Uhr mittags gegen Essen.
Also ja, gegen 12 Uhr Mittag kann ich fantastisch gut Kuchen essen. Essen?
12 Uhr essen, ja.
Genau.
Ja. Gut. Aber kommen wir vielleicht zum Spiel selbst. Das war ja, ich meine, so ein Flutlichtspiel hat da, also wenn man schon mal dann 18:30 da ist, so ein Flutlichtspiel hat ja dann auch irgendwie was für sich. Zuerst war es natürlich brüllend warm.
Ein strahlender Sonnenschein war das. Das war sonnenbrillenpflichtig.
Flutlicht war jetzt nicht meine erste Assoziation.
Jedenfalls ab zum Platz, Hans-Martin Kurz, hallo gesagt.
Hallo. Hallo hat er hingekriegt, möchte ich dazu mal sagen.
Ne? Ja. Ja, verabschieden ist nicht so mein Ding. Mhm. Und da war ja so ein riesen Banner unten. Das habe ich am Anfang natürlich nicht wahrgenommen, weil ich ja, wie ihr alle, auf der Gegengerade stehe. Dann sieht man das Banner nicht, aber dann habe ich das gesehen, da stand drauf, erste Liga macht dich schick, jetzt kommen die Frauen aus Köpenick.
Ja, super Ding.
Ich fand es richtig cool. Und Yvonne hat uns geschrieben, die war daran quasi maßgeblich mit beteiligt. Und die wollten irgendwas machen und
die in dem Fall grenzenlos eisern.
Genau. Und haben dann halt tatsächlich die ganze letzte Woche gemalt. An dem Teil. Und es ist richtig gut geworden. Also dicke Props und überhaupt. Muss ja so ein bisschen dran denken, wie Dirk Zinger gesagt hat, ja, lass doch mal da alles auch so für sich entstehen bei den Frauen. Gleicht das doch nicht mit den Männern ab und da muss Ultrakultur so sein. Und dann hat man plötzlich dieses Riesenbanner. Es gab die Tapete für Silvio, der vergangene Woche verstorben ist. Es gab eine Vorsängerin, die ins Mikro gerufen hat. Und zwei Trommler.
Entstehen hört sich aber an, als wäre da nie was gewesen. Das ist falsch. Aber es muss sich, glaube ich, umgestalten, weil wir so viel mehr Leute geworden sind. Also ich glaube, da verteilen sich Dinge gerade anders, weil es gab auch mit kleineren Gruppen ja durchaus Support.
Das ist ja nicht so. Darum ging das auch nicht bei Zingler.
Nee, das weiß ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, so ey, da war ja noch nie was. Das stimmt eigentlich nicht. Aber ich glaube schon, dass es, also ich weiß schon, was dein Punkt ist, dass da was eignet sein soll und seinen Platz und seine Berechtigung hat, bin ich völlig bei dir. Und ich finde auch schön, wenn sich einfach Leute darum kümmern. Ich glaube, es ist nur tatsächlich ein extrem großer Unterschied, ob du an einem, ich sage mal, Sportplatz stehst, so wie es halt vorher vor der zweiten Liga war, oder ob du in so einem großen Stadion stehst und ob du da mit 5.000 Leuten oder mit 10.000 Leuten stehst oder halt auch mal mit ein paar hundert. Also das macht wirklich richtig doll was.
Was halt auch so ein Ding ist, aber das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon 400 Mal gesagt, es wäre fantastisch, wenn wir eine Trommel da haben, was nun auch mittlerweile jeder im Stadion mitbekommen haben sollte. Wenn man dann einfach mal ein bisschen guckt, was die Leute, die so rund um die Trommel stehen, singen. Weil wenn dann irgendwie Leute an der alten Anzeigetafel stehen und dann munter irgendwelche Lieder lostrellern und dann genauso laut trellern wie die Leute an der Trommel, aber jeweils ein anderes Lied singen und du stehst in der Mitte, dann ist das fantastisch, weil du weißt, also du hörst auf dem linken Ohr das eine Lied, auf dem rechten Ohr das andere und denkst dir so, ja gut, ich könnte jetzt einfach noch ein drittes Lied anstimmen und singen, aber das führt halt zu nichts. Sodass die Leute, die auf der Waldseite stehen und die da auch bei den Männerspielen stehen, irgendwie Lieder anstimmen, kann man irgendwie nachvollziehen. Das ist so die DNA der Waldseite. Da gebe ich gerne recht, aber es kommt halt irgendwie immer wieder aus denselben Ecken, wo man sich denkt, ey, Mann, da steht doch eine Gruppe, die haben sich da zusammengefunden, da ist eine Trommel und die stimmen doch richtig kräftig gerade die Lieder an. Warte doch einfach ab, höre doch dazu, stimmt doch damit ein, dann singen wir nicht irgendwie zwei Lieder, sondern sing irgendwie eins, was dann doppelt so laut ist zumindest. Keine Ahnung. Man muss ja nicht seinen Platz verlassen, man kann ja einfach ein bisschen hinhören.
Das wird sich geben. Aber dafür ist, war mir ja gestern Zeuge von einem sehr komplizierten Wechselgesang. Das habe ich noch nicht erlebt, dass Wuhle-Seite und Wald-Seite gesungen haben und dann die Gegengerade immer also die Gegenpart gemacht hat. Sonst war es ja immer bei den Männern Wald-Seite gegen Gegengerade Wuhle-Seite. Und da war es halt wirklich, wir haben es dann von links und rechts gehört.
Immer. Aber die waren mehr miteinander im Takt als Gegengerade und Wald-Seite manchmal sind, wenn sie im Takt sein sollen. Also wenn es kein Wechselgesang ist. Es gab kaum Versatz, muss man sagen.
Also wenn das gewollt war, dann war es richtig großartig. Ja. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also wenn du das willst, dann ist es unglaublich schwer, das zu choreografieren.
Cool. Das ist cool.
Ich habe wirklich Spaß gehabt.
So Stereo. Da hat der Standort an der Gegengerade halt wieder seinen Vorteil, ne? Ja. Wenn man dann halt wirklich da von der Mitte aus nach rechts und links sprüht und dann könnte auch der Gästeblock mitsingen, wenn er möchte.
Ja.
Ja, wir hatten vor dem Spiel noch die Auszeichnung für Lisa Heiseler zur Unionerin des Jahrhunderts, sehe ich beinahe, des Jahres erstmal. Jahrhundert kommt dann noch.
Jahrhundert ist noch lang, Sebastian.
Ja, aber weiß doch. Wenn du nicht wählst, dann passiert halt auch nichts. Und jetzt mache ich mich schon wieder so an, als ich keinen Quatsch erzähle.
Nein, niemand denkt es. Nein. Ja, okay. Und hat auch keiner gelacht.
Ja.
Und dann gab es so diesen Moment, dass die Hymne abgedreht wurde, weil eigentlich alle fertig waren für den Anstoß. Ich habe aber auf die Uhrzeit geguckt, dachte, nee, es ist 18:29 Uhr. Wir werden jetzt noch eine Minute warten müssen, bis 18:30 Uhr ist, damit halt mit für die Live-Übertragung angestoßen werden kann. Es war dann auch so, das Stadion bringt die Hymne natürlich trotzdem ordentlich zu Ende. Das finde ich immer gut. Hm. Und der Kracher ist halt einfach wirklich mit dem Aufstiegslied irgendwie zu starten in so ein Spiel, auch in so ein Spiel mit so einer Bedeutung. Nadine, hat es dir gefallen mit dem Aufstiegslied?
Absolut. Das ist auf jeden Fall die beste Idee. Ich meine, insgesamt gibt es ja jetzt auch das so eisern wie Granitlied, was wir ja jetzt auch bei den Frauen singen können. Das ist doch fantastisch. Wir haben ein wunderbares Liedgut, was wir von den Männern einfach übernehmen und jetzt auch bei den Frauen wirklich ernsthaft singen können. Was will man mehr? Und wir singen jetzt das Aufstiegslied bei den Frauen und bei den Männern gleich und müssen nicht wieder umswitchen zwischen die erste Liga ist nun endlich da und zum Greifen nahe, sondern wir singen jetzt einfach, sie ist nun endlich da. Perfekt.
Ja. Ja, hoffen wir, dass es auch so bleibt.
Der große Vorteil ist, alle können den Text.
Und ja, was ja hübsch war bei dem Aufstiegslied war, dass es, glaube ich, im ersten Durchlauf noch nicht alle ganz mitgekriegt hatten, also dieses, worum es geht, dieses Wo, also dass es halt so langsam aufbaut. Und beim ersten Mal war es noch ein bisschen leiser und es setzte dann wirklich dieses, wenn dann, was ja auch sonst normalerweise lauter ist, dieses, die erste Bundesliga ist für uns nun endlich da. Das kam unmittelbar nach Anpfiff, kam das dann das zweite Mal und diesmal richtig und da haben dann alle mitgemacht und das wirkte schon sehr, sehr wuchtig. Also es war sicherlich auch ein bisschen aus Zufall, aber es war genau so getimt, dass es exakt auf diesen Punkt kam. Das war schon sehr cool.
Das war genau so geplant.
Absolut. Mastermind.
Hat ordentlich gescheppert, hat mir richtig Spaß gemacht und dann gab es eine Sache und da wirklich, ich weiß nicht mal, welcher Instagram-Account von Union das war, ob es von den FCU-Frauen war oder Union Insta-Account. Da gab es ja diesen Post zu den vergangenen Auftaktspielen der vergangenen Spielzeiten, wo es dann hieß, und diesmal bitte ohne Gegentor in den ersten 10 Minuten, wo ich erstmal gecheckt habe, oh, das stimmt, wir haben da immer ein Gegentor in den ersten 10 Minuten bekommen. Und dann ist die Mannschaft von Aldin Pöse so nervös in den ersten 10 Minuten, dass sie wirklich 2-3 Mal beinahe Nürnberg richtig eingeladen hatten zu einem Tor. Und ich dachte, Gott sei Dank sind diese 10 Minuten dann vorbei. Also ich habe wirklich die ganze Zeit nur noch auf die Anzeigetafel geguckt. Ich konnte nicht mehr. Weiß nicht, wie es euch ging?
Nee, also bis du mich nicht angefangen hast, fuschig zu machen, ging es mir eigentlich gut. Nee, ich habe tatsächlich nicht dran gedacht.
Ich auch nicht.
Ich habe dran gedacht, aber irgendwie hatte ich so ein Grundvertrauen, dass die Frauen das irgendwie diesmal anders machen. Und dass sie durchaus nervös irgendwie ins Spiel gehen, was verständlich ist. Ich meine, es war wieder eine Riesenkulisse für die. Aber Ja, weiß ich nicht. Das hat sich schnell gelegt. Irgendwie wirkte das relativ schnell so, als wenn sie es doch irgendwie im Griff haben und dann nicht irgendwie sich direkt wieder ein Tor fangen.
Aber hattet ihr auch das Gefühl, dass sie ein bisschen nervös gestartet sind?
Ja, es war ein bisschen fahrig.
Also ich fand auch Nürnberg nervös hinten.
Ja, also ich hatte jetzt keine akute, oder ich habe es wieder vergessen, weiß ich nicht. Also es wirkte so ein bisschen fahrig, aber jetzt auch nicht wahnsinnig brandgefährlich, oder? Habe ich da irgendeine Szene gerade unterschlagen?
Ich glaube, da war ein Zuspiel direkt zu einer Nürnbergerin. 8. Minute oder so. Ich habe keine Notizen gemacht während des Spiels, weil ich versuche, das nicht zu machen, sondern das Spiel zu genießen. Aber ich habe so 2-3 Mal so ein bisschen Luft angehalten. Und ich fand, danach war es halt auch so ein richtig gutes Unionsspiel in der ersten Halbzeit.
Ja, es war sehr überlegen geführt, ne? Also irgendwie das Eckenverhältnis war ja zum Ende sowieso, aber auch in der ersten Halbzeit schon recht hoch. Und Nürnberg kam relativ wenig wirklich gefährlich dann in unserer Hälfte. Während des Spiels selbst hatte ich irgendwie so also am Ende der ersten Halbzeit, als dann das Tor gefallen war, dachte ich, okay, aus dem Spiel war jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig dafür, dass wir so viel Druck gemacht haben, aber ich hatte es mir jetzt nochmal angesehen. Es gab ja da 3 gar nicht so schlechte Abschlüsse. Mir war es bloß ein bisschen zu viel Wucht und zu wenig Ruhe oder zu wenig Präzision letztendlich vorne. Und mein Eindruck war, dass das ein bisschen besser wurde als so die erste Hälfte der ersten Halbzeit. Da haben sie Naika nicht richtig ins Laufen gebracht. Also die startete ja auch sehr relativ tief wieder auf dieser Schienenspielerin-Position, wo sie halt dann auch einen weiten Weg hat Richtung Tor. Und aber als sie dann irgendwann sie so angespielt haben, dass sie eben nicht den Ball unbedingt in den Fuß bekommt oder den Ball so in den Fuß bekommt, dass sie auch starten kann, also als es dann ihr Tempo auch ausspielen konnte, hat sie das ja dann auch ein paar Mal sehr eindrucksvoll gemacht. Und auch ihre Physis, das war also diese Kombi ist ja auch noch nicht so alt, dass sie das beides so gut macht. Und dann hat es dann auch viel mehr gebrannt. Also ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass sie mal selber in den Strafraum zieht und nicht jedes Mal flankt, aber das war schon dann, da war dann irgendwie so, okay, klar, wir haben sie erstmal. Jetzt müssen wir bloß was draus machen.
Bloß.
Naja.
Also Nürnberg hat das schon, fand ich, gut verteidigt.
Die hatten aber auch 50 Leute im Strafraum.
Ja, eben. Also, weil das sieht man ja auch in den Statistiken. Also von Schüssen aufs Tor war bei Union dann nicht mehr so viel. Wenn du normal die Schüsse waren ja, glaube ich, über 20 oder so. Aber Schüsse aufs Tor waren, glaube ich, nur 5. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Nürnberger Spielerinnen heute blaue Flecken haben, weil sie sich in Bälle geworfen haben. Oder Gehirnerschütterung oder keine Ahnung was. Also es war ja irre. Also dieses sich in den Ball werfen haben sie sehr wörtlich genommen.
Ja, Terrorfußball.
Ja, und ich meine, kennen wir und auch zynische Fouls.
Ja. Mm. Oh. Nichts reimt dich auf blaue Flecken, außer viele Ecken.
Das ist für Nadine. Kam der denn jetzt her?
Keine Ahnung.
Ja.
Ja,
ich bin völlig von der Rolle jetzt.
Genau, Nadine G. Poetry Slam.
Ja, ist ja, ja so. Zu diesen 1000 Torschüssen kam halt einfach noch 5000 Ecken dazu. Das muss man ja auch sagen, wo dann irgendwie auch nichts wirklich irgendwie mal richtig doll gefährlich wurde. Was irgendwie auch wieder so ein ewiges Rumgestocher war bei jeder Ecke und dann trotzdem lag da wieder eine Nürnbergerin irgendwie davor. War ein bisschen anstrengend.
Ja, das wirkte so chaotisch, dass man denkt, irgendwann muss, also wenn da immer so viel Chaos in deren Strafraum ist nach der Ecke, das kann ja für die verteidigende Mannschaft eigentlich nicht gut sein, aber irgendwie ist halt trotzdem kein Tor draus gefallen. Also ja, das war irgendwie gegen die Wahrscheinlichkeit, aber ja, sehr großer persönlicher Einsatz von den Nürnbergern, muss man da sagen.
Ich glaube, gegen die Wahrscheinlichkeit ist eine super Beschreibung für das gesamte Spiel.
Nicht nur, aber ja.
Aber darf ich sagen, also die Ecken hatten ja letzten Endes 2 bis 3 Varianten nur drin. Da sind ja immer Lisa Heisele und Jenny Hipp zur Ecke gegangen. Meistens hat Jenny Hipp die dann halt sehr zentral auf die Torhüterin, so auf die oder stark in die Mitte Richtung Torlinie schon geschossen, damit da halt dieses Chaos passiert.
Das waren aber, glaube ich, Naika Reisner. Nur die Ecken von links, die du jetzt beschreibst, die von rechts, die
ja,
hat okay. Kaisi, glaube ich, alleine getreten.
Und aber der Punkt war ja, dass Naika Reisner dann immer vor der Torhüterin, das hat der Schiedsrichterin immer nicht gefallen und so weiter, dann wurde da geschubst, je nachdem wer, wurde es dann abgepfiffen oder nicht. Und dann gab es eine kurze Variante. Was mir ein bisschen gefehlt hatte, war so mal eine längere Variante und vielleicht auch mal den Rückraum mehr einzubeziehen, weil die so massiv standen.
Ja.
Und es gab ja nun so viele Ecken, wie Nadine ja auch richtig sagte, ich glaube 15 am Stück am Ende. Ja. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Varianz gewünscht. Ehrlich gesagt, wenn man merkt, man kommt da auf die eine Art nicht durch. Aber nun sei es drum.
Die Frage ist, ob die Spielerinnen bis hinters Tor kommen. Also das meine ich jetzt nicht böse oder so, aber sondern von der Entfernung her, von der Schusskraft, ob da die Schusskraft schon entsprechend groß ist, dass man auch wirklich bis zum zweiten Pfosten kommt. Weil ansonsten wäre dann halt wieder die Möglichkeit, eine kurze Ecke und den dann halt wirklich lang zu schlagen, den rollenden Ball, den kriegt man irgendwie nochmal ein bisschen länger meistens hin.
Das ist ein guter Einwand, ja.
Das stimmt, ist mir auch bei den Abschlägen aufgefallen. Ja, hast du recht. Aber da war jedenfalls Platz. Wie schnell man diesen Raum dann bespielen kann, ist tatsächlich die andere Frage. Und bei den Flanken, ich finde das auch, fand das eigentlich nicht wild, aber die waren halt so, dass Nürnberg die immer abgeblockt hatte. Das heißt, die Zuspiel zwar aber, das hatte Union nicht so exklusiv gestern, ich fand die Zuspiel waren nicht so gut. Die waren sehr gerade, es war nicht so mit so leichten Effet so rein oder so, sondern war halt immer sehr straight, dass sie halt auch gut zu blocken waren. Also so gut waren fand ich die Flanken am Ende nicht, also auch von Naika nicht. Und es war halt, Union hatte am Anfang eigentlich bis auf immer ein paar Szenen im Spiel auch Schwierigkeiten mit Tempo nach vorne zu kommen. Es kam eigentlich immer nur dann, wenn sie die Zwischenräume gut bespielt hatten, entweder Pavolek oder Orschmann. Die waren zwischen den Linien und wenn die dort angespielt wurden, dann ging es aber und dann schnell weitergespielt haben, dann war es brandgefährlich. Aber zu Recht hat der Union ja riesigen Schiss, fand ich, weil sie so hoch verteidigt haben, vor den Kontern von Nürnberg. Und haben dann lieber auf Nummer sicher gespielt, anstatt den Ball da so in dieser Bewegung zu verlieren.
Ja, ich glaube, was da auch ein Punkt ist, ist, dass sie eben, also dass die Flügel auch nicht so wahnsinnig, also eben mit jeweils einer Spielerin nur besetzt waren. Und das war auch so ein bisschen asymmetrisch. Also Naika Reisner schon etwas offensiver positioniert als Anna Weiß auf der rechten Seite. Aber da kannst du eben dieses, das also es gab so einige Szenen, so gerade mit Dina Orschmann, die sich irgendwo im Mittelfeld den Ball geholt hat oder angespielt wurde. Wenn du den dann halt dann direkt schnell auf den Flügel weiterspielen kannst, steil dann und da eine Anspielstation hast, dann kannst du das Spiel auch schneller machen, als es letztendlich der Fall war. Und durch die Mitte war halt auch wirklich sehr dicht, muss man auch sagen, bei Nürnberg. Also da war vielleicht wirklich nicht viel zu holen. Das mit den Flanken, da gebe ich dir auch recht. Das war, die Strafraumbesetzung war an und für sich nicht so schlecht. Ich glaube, dass Nürnbergs Innenverteidigerinnen auch relativ robust und stark waren. Also das muss man auch mit einberechnen. Aber ich hätte mir auch wirklich da mehr Varianten gewünscht, dass der dann eben womöglich auch mal doch abstoppst und auf dem anderen Fuß nach innen ziehst oder dass mal der Ball eben nicht parallel zur Grundlinie kommt, sondern vielleicht irgendwie in den Rückraum gespielt wird. Wobei da auch häufig das Nachrückverhalten auch nicht immer optimal war. Also der war auch nicht immer besetzt. Also das sind, glaube ich, so Sachen, an denen man da noch arbeiten kann gegen so einen Gegner. Aber ich weiß auch nicht genau, ob das Trainerteam und die Mannschaft die Nürnbergerin so defensiv massiert erwartet haben. Andererseits, also das ist vielleicht, aber das sind sicherlich Sachen, an denen man noch, wo man noch was verbessern kann.
Ich habe mir so einige Live-Spiele jetzt angeschaut an diesem Spieltag und muss sagen, das ist schon sehr ungewöhnlich, wie Nürnberg gespielt hat, also für die Liga. Also so tief stehend.
Ja, Leverkusen gegen Bayern doch auch, oder? In der ersten Halbzeit. Das war auch schon ganz schön, ja. Das war auch schon ganz schön defensiv, aber ja.
Also ich hätte es bei Nürnberg jetzt in dem Fall gar nicht, auch tatsächlich, wie du sagst, auch nicht so erwartet. Und ich weiß gar nicht, ob du oder Nandine das vorhin gesagt hast, aber so diese Ruhe im Spiel, die hat mir wirklich gefehlt. Also, weil, also spätestens nach dem 1-0 hätte man im Zweifelsfall ja auch abwarten können. Und da so ungeduldig zu sein, also Union wurde ja mit der Zeit immer ungeduldiger, da habe ich gedacht, man hätte vielleicht auch auf den Ball ein bisschen treten können.
Ich würde das ungeduldig wahrscheinlich durch verzweifelt ersetzen, weil einfach irgendwie der Ball nicht im Tor landen wollte, obwohl man 738 Millionen Chancen hatte. Oder Chancen will ich es nicht mal nennen, so Möglichkeiten hatte, dass da irgendwie was entstehen kann. Und ich glaube, dann ist das so eine Mischung einfach aus Ungeduld und Frust oder so, dass man dann wirklich sagt, so, da muss doch jetzt irgendwie mal reingehen und warum klappt das nicht? Das hat ja die letzten zwei Jahre auch besser geklappt, dass dann irgendwie, wenn der Ball einmal drinne war, wir halt irgendwie gleich nachgelegt haben. Ich denke mal, das wird in dem einen oder anderen Kopf so mit drinne sein und dann denkst du dir halt, also machst du dir halt unbewusst mehr Druck, wenn du wie gesagt, das Gefühl hast, irgendwie geht da nichts.
Wollen wir ganz kurz zu diesem 1-0 erstmal kommen?
Ja.
Weil ich habe nur die Stadionperspektive und die war auch nicht so gut, also mit vollem Blick. Ich habe nur gesehen, da war der Ball am Arm, aber mehr habe ich nicht gesehen.
Rate, wo ich war.
Pullern.
Klassik Nadine, alles. Wenn das getan werden muss.
Ja. Doing the Lord's work.
Ja, ich war, ich habe gerade wieder die Gassi-Runde gemacht und es gab irgendwie 4 Torchancen, 4-mal so dieses Euphorische aus dem Stadion und ich dachte mir so, jetzt mach doch endlich das Tor, dann ist es auch wieder gegessen und bin wirklich gerade die Treppen im Block wieder runtergegangen und habe überhaupt nicht mitbekommen, dass es Elfmeter ist und dann jubelt das schon alles und dann, naja, bin ich jubelnd die Treppen runter mal wieder.
Ja,
ich habe es mir nochmal angeguckt. Es war eine Flanke von Naika, die ich glaube dann irgendwie bei Heisi landete, die Richtung, also am hinterm langen Pfosten, die dann Richtung irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es per Kopf oder per Fuß war. Jedenfalls die Nürnbergerin stand mit dem Rücken zu ihr, hatte die Arme aber auch schon, also den linken Arm zumindest, über Schulterhöhe und streckte ihn in diesem Moment. Es war, glaube ich, im Landeprozess nach dem Kopfballversuch. Trotzdem nochmal nach oben raus. Also es gab dann auch noch eine aktive Bewegung, die sicherlich nicht bewusst war, aber Arm über Schulterhöhe, dann noch eine aktive Bewegung, da gibt es nicht viel Vertun eigentlich. Also das ist dann ein Handelfmeter, auch wenn das sicherlich keine Absicht im außerfußballerischen Sinne wäre. Der Ball landete dann auch irgendwie noch bei Dina, die hat dann auch nochmal abgezogen, aber dann kam der Pfiff so ein bisschen mit Verzögerung und im Stadion habe ich es gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also,
Kopfball von Heisi.
War Kopfball, ja. Gut, danke. Ja, also musste dann auch geben und dann gab es noch ein bisschen Nerve am Elfmeterpunkt und ein bisschen Geschubse und ein bisschen.
Ich fand's gut.
Ja, ich auch.
Wir können mal kurz die Szene. Also Heisi bekommt den Ball, geht dann weg und Pavolek verteidigt den Elfmeterpunkt gegen die Torhüterin, die da die ganze Zeit rumstand und wahrscheinlich darauf gewartet hat, da ein bisschen mit den Stollen das zu bearbeiten und wurde dann von Pavolek weggeschubst. Dann fühlte sich eine Nürnberger Spielerin bemüßigt, da auch hinzugehen und dann musste dann die Schiedsrichter noch auch eingreifen. Und ich fand, das war eigentlich gut gemacht. Und Jenny Hipp kam, glaube ich, noch dazu. Und ich glaube, Jenny Hipp habe ich auf jeden Fall schon ganz tief in mein Eisenfußherz geschlossen.
Ja, nicht nur Eisenfuß. Also sie kann ja dann noch richtig was am Ball, aber sie macht auch keine Gefangenen.
Nö. Und auch Tanja Pavolek machte auf mich so den Eindruck wie.
Ja, das war sehr hübsch. Genau, das Schöne war, dass Heisi sich einfach völlig rausgehalten hat aus dem ganzen Fu. Die stand an der Strafraumkante und das macht mal.
Sie ist Kapitänin, lässt die anderen machen. Außerdem hatte sie eine Aufgabe, sie musste sich konzentrieren.
Genau, und das finde ich nämlich auch gut, sich da nicht so, also diesen Zeckmeck, da darf man als Schütze sich auch, oder Schützin sich da überhaupt nicht so reinbringen lassen. Und so in der Art habe ich das selten gesehen, muss ich sagen. Und das fand ich recht gut. Also, weil es, die haben da einfach mal einen Punkt gemacht. Hat mir gefallen. Und der Elfmeter war ja auch mit sehr viel Überzeugung geschossen.
Ja.
Und ist ja auch schön, mal so ein Tor zu bejubeln, vor dem man weiß, es wird kommen.
Du bist dir bei Elfmetern so sicher?
Hm. Ja.
Okay. Also ich halte Heisi für eine sehr sichere Elfmeterschützin, aber ein bisschen Angst flattert da bei mir immer mit.
Hm. Überhaupt nicht.
Das ist schön für dich.
Aber, genau.
Okay, Sebastian.
Nein. Und da war ja so ein bisschen, auch das, oh Gott, als ob ich wieder wahnsinnig viel auf Instagram rumhing in der Vergangenheit. Aber es gab ja auch passend dazu so eine Mini-Umfrage unter Spielerinnen und Staff, wer denn das erste Bundesliga-Tor schießen würde. Und haben ja fast alle Heisi gesagt. Und dann gab es noch so ein paar andere Namen. Aber das Beste fand ich dann, dass Eileen Pöse als Letzte dann noch so sagte, naja, Hauptsache wir schießen eins.
Hat sie nicht sogar egal gesagt oder scheißegal?
Ja, scheißegal.
Hauptsache wir schießen es.
Genau.
Ja, passt alles sehr gut. Also ja. Ist sehr in sich stimmig.
Man könnte da auch man könnte manchmal auch Eileen Pöse einfach durch Urs Fischer ersetzen. Der wäre genau so ein Typ, der sich hinstellen würde, es mir scheißegal, wer es macht, Hauptsache wir machen eins.
Aber Eileen Pöse grinst dabei verschmitzter. Bei Urs
wart ihr eigentlich überrascht, dass so viele Zugänge in der Startelf standen?
Nö. Ehrlich nicht. Oh. Also die wurden ja auch aus Gründen geholt. Nein, es ging ja auch, glaube ich, darum, den Schritt von der zweiten in die erste Liga zu machen mit diesen Spielerinnen und dann also ich glaube, der hindernde Faktor, den ich gesehen hätte, wären höchstens Verletzungen gewesen. Und also es waren jetzt 5 von 11, ja, das ist schon nicht wenig, aber das fühlte sich auch nach den Testspielen und so jetzt auch nicht irgendwie disruptiv an, sondern das passte schon alles. Also es ist schon krass, wie kurz Jenny Hipp erst da ist, aber ja, war jetzt.
Wenn du so eine Jenny Hipp und so eine Tanja Pawolek verpflichtest, ich glaube, die willst du dann halt auch nicht auf die Bank setzen, wenn die im Training vernünftig ihre Leistung abgerufen haben. Also.
Ja, also bin ich völlig bei euch. Ich hab mir da halt tatsächlich so ein bisschen Gedanken gemacht, aber es fühlte sich auf jeden Fall normal an. Also überhaupt nicht so fremd. Das Einzige, womit ich ein bisschen gehadert hatte, war so die Einbindung von Sophie Weidauer in der ersten Halbzeit.
Ja.
Willst du was dazu sagen, Hans-Martin?
Ja, also nein, ich stimme dir dazu. Die wirkte noch ein bisschen wie in der Luft. Also da war, das hat im Unterschied zu den anderen Neuzugängen irgendwie nicht so richtig gut gepasst, was ich jetzt gar nicht unbedingt zwingend ihr vorhalten möchte. Aber das war so ein bisschen wirkungsarm.
Ja, wirkte halt auch so ein bisschen wie nicht ganz abgestimmte Laufwege. Oder, also, die Ideen waren halt nicht zu dem passend. Sie ist dann gestartet und dann ging der Ball nochmal nach hinten und so weiter und so fort. Zur Situation war nicht glücklich, aber ich würde sagen, es würde in anderen Spielen vielleicht nochmal sicher besser werden. Was mich ein bisschen irritiert hatte, war, und ich weiß nicht, wie es euch ging, mein Gefühl war, dass Nürnberg nach der ersten Halbzeit platt ist.
Ja, da habe ich tatsächlich erstaunt, dass die waren relativ schnell auch mit Krämpfen und mit, also was heißt relativ schnell, aber du hast irgendwann gesehen, die wirken echt nicht mehr so frisch und ich hatte das Gefühl, die brauchen auch diese Behandlungspausen zum Ausruhen tatsächlich. Und da habe ich dann eher erstaunt, welche Energie die zum Schluss hin nochmal aufgebracht haben. Ich hatte anders erwartet nach dem Spielverlauf. Also nicht grundsätzlich, sondern ich habe mir gedacht, okay, die haben jetzt müde gespielt und in der zweiten Halbzeit tüten wir das alles ein. Das war mein Eindruck. dass die irgendwann wirklich auf den Zahnfleisch gegangen sind.
Ja, bei mir war es eher die Hoffnung. Also ich hatte nicht unbedingt den Eindruck, dass sie in der Halbzeit schon fertig waren. Aber ich hatte schon die Hoffnung, dass wir sie einfach irgendwann mit der Dominanz dann doch müde spielen.
Der paar 50. Minute lag eine Spielerin mit Krämpfen am Boden.
Die hat sich, glaube ich, vertreten, tatsächlich. War das so am Mittelkreis?
Ja, aber die haben halt das Bein so, wie wenn du den Krampf versuchst.
Okay, gut, keine Ahnung. Aber es gab auch eins, da hielten alle um mich rum das für einen Krampf. Und ich hatte aber gesehen, dass sie sich in einer Bewegung beim Auftreten was getan hat, offensichtlich.
Also die lagen ja auch so prinzipiell viel.
Ja.
Auch aus Gründen. Also das, da war schon auch viel.
Ja, wobei Zeitspielgründe kann ich mir, also du liegst 0-1 zurück, da spielst du ja nicht auf Zeit.
Nee, ich sag nicht aus gut, Zeitspielgründen, okay. Sondern die hatten Gründe zu liegen, weil Aua.
Weil Bälle aus kürzester Distanz abbekommen, weil
ja, richtig.
Jenny
Hipp keine, in Gegenden, wo
Jenny Hipp keine Gefangenen macht.
Ja, weil die zieht ja auch durch in Zweikämpfen. Ne?
Aber einige von denen, da gab es, wer waren das noch, direkt vor uns, wo ich dachte, so, das ist jetzt wirklich Ball gespielt oder Beinbruch, ne? Also.
Ja.
Ich fand, an der Stelle passt das, glaube ich, ganz gut. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen in Anna Weiß verliebt gestern. Die hatte so richtig gute Aktionen, die ist mir vorher nie so bewusst aufgefallen. Auf einmal holt sie dann Sprint raus, wo ich kurz dachte, sag mal, ist das jetzt Geraldo Becker im Anna-Weiß-Trikot oder was ist da jetzt los? Wirklich, wow, keine Ahnung, wo sie das auf einmal hergeholt hat, aber das ist so dieser Sprung, glaube ich, wo man sich von Spielern denkt, ja, ist cool, dass sie da sind. Und auf einmal spielst du eine Liga höher und denkst dir so, was? Warum ist sie jetzt hier auf einmal so extrem gut auf einmal?
Volle Zustimmung, ja. Die ist mir auch sehr aufgefallen und zwar auch durch Sachen, die nicht so auffällig sind. Also sie hat so viel vernünftige Sachen auch gemacht die ganze Zeit. Es gab eine Phase, also unsere Defensive prinzipiell fand ich so gut, aber das war manchmal so ein bisschen, als bei den hohen Bällen die Kontrolle dann über diese, also du hast halt das Luftduell mit einer Gegnerin, da ist es ja selten so, dass eine von beiden Spielerinnen direkt diesen Ball dann danach unter Kontrolle hat. Und da haben wir uns manchmal ein bisschen schwer getan, den dann sozusagen zu erobern. Und sie war da wirklich so eine, die wirklich die Zweikämpfe so geführt hat, dass sie häufig hatte. Sie hat die Bälle eingesammelt, die irgendwo lose rumlagen und hat wirklich so eine wahnsinnig reife Leistung insgesamt gebracht. Und dann eben tatsächlich auch gerade zum Ende hin nochmal auch wirklich Impulse nach vorne gesetzt. Das war echt.
Und so eine Ruhe
ja,
wie Neua Ferro damals. Wirklich, den konntest du dann unter Bedrängnis immer anspielen. Ist so.
Im Boneo oder Ferro habe ich auch lange nicht gedacht.
den konntest du anspielen, das war so, ja, alles cool. Ich verarbeite den Ball schon richtig gut. Also ich glaube, das war gestern genau so ein Spiel bei ihr. Ich glaube, das war so richtig der Fels in der Brandung. Da kannst du den Ball hinspielen. Ist heute mein Tag, mach.
Ja, war super. Ist mir auch sehr mega aufgefallen.
Geil. Ball hinspielen konnte man auch immer Kara Bösel. Die hat das auch da weit vor ihrem Tor gemacht.
Ja. Und das
Und
das ist, glaube ich, auch richtig was wert, das zu wissen, also als Abwehrreihe. Da kannst du dann nochmal die 3 Meter
auch
weiter vorgehen.
Auch wenn er mal ein bisschen scharf getreten war, der Pass.
Oder Richtung Eckfahne, Tomke.
Oh ja, ja, das war schwierig, ne? Und dann geht der zweite Ball plötzlich an Nürnberg und du denkst, okay, sie ist noch nicht im Tor. Ja, also da waren so ein paar Sachen bei, die Nürnberg dann auch nicht ausgespielt hat, glücklicherweise. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als die Wechsel bei Union stattfanden in der zweiten Halbzeit, hatte das aus meiner Sicht keinen guten Effekt auf das Spiel von Union. Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Atanasia Morito jetzt nicht den besten Tag gestern hatte. Oder ist das nur mein Eindruck
gewesen?
Meinst
du jetzt alle Wechsel? Weil ich fand zum Beispiel die Einwechslung von Eileen Campbell schon sehr belebend.
Super. Nee, das, was das Zentrum betraf.
Warte mal, jetzt muss ich kurz nochmal die Wechsel mir angucken, wie die waren.
Ich glaube, es waren Doppelwechsel.
Wir haben in der 60. Minute kam Eileen Campbell und Atanasia Morito für Sophie Weidauer und Lisa Heisele. Und dann 77. noch Judith Steinert für Jenny Hipp. Da gab es dann noch so Verschiebebahnhof, da ist dann nämlich Naika nach vorne gegangen. Und ganz zum Schluss noch Ida Halkin für Anna Weiß da.
Ja, ich glaube,
aber du meinst jetzt,
vielleicht ist wirklich dass ich so viel von Mora Ito so gesehen habe, wo ich dachte, ich hatte sie schon mal mit mehr Ballkontrolle gesehen.
Sie hat kein gutes Spiel gemacht, ja. Also würde ich auch genauso sagen. Und ist jetzt ja auch so, dass ihr Fehlpass oder ihr etwas zu riskanter Pass oder schlecht getimter Pass den Gegenangriff einleitete, der dann letztendlich zum 1:1 geführt hat. Das war ein bisschen...
Willst du kurz auf das, geh mal kurz aufs 1:1 ein, dann können wir nochmal kurz die anderen Sachen.
Das war auch schon relativ spät, 90. Minute, 91. oder so, 90. genau. Und sie spielte über links, und Judith Steinert war dann mittlerweile die linke Schienenspielerin lief eben nach vorne, und sie wollte sie im Grunde aus einer relativ komfortablen, aber eben auch weit aufgerückten Situation sie in Szene setzen und spielte den Ball so in einem Bogen nach links außen, aber zu weit zentral, sodass die Nürnberger Verteidigerin den einfach relativ einfach abfangen konnte. Und dann hatten wir halt eben auch die ganze linke Seite blank. Und das war, und trotzdem hat Nürnberg das nicht so wahnsinnig schnell ausgespielt. Also theoretisch hätte man da vielleicht auch noch was entweder zurückrücken oder rausrücken können, und kam dann über die andere, also über unsere rechte Seite in den Strafraum. Und da ist dann halt alles im klassischen Ballwatching Richtung ballführende Spielerin verschoben, sodass dann auf unserer linken Strafraumseite völlig frei dann die Torschützin stand, die den Ball gekriegt hat über den Umweg und im Grunde alleine dann aus so Halbspitzenwinkel abgeschlossen hat. Das war der einzig wirklich gut ausgespielte Angriff von den Nürnbergerinnen. Und ein bisschen so war es ja, also zu dem Zeitpunkt vielleicht auch, ja, Leute haben geschrieben, drum gebettelt, aber es war schon so, es war so ein bisschen fahrig geworden in der Zeit davor, dass es jetzt nicht völlig überraschend war. Also es stellte vielleicht den Spielverlauf insgesamt auf den Kopf, aber sehr ärgerlich.
Glücklich ist das Wort dafür.
Ja, ja.
Nicht unverdient, aber glücklich.
Ja, eben, sie haben ja auch viel gemacht dafür. Also viel Einsatz gezeigt.
Ja. Und Union hätte ja vorher schon einen Deckel drauf machen können. Gab diese wirklich, die Szenen, die ich vorhin meinte mit Pavolek zwischen den Linien, diesen... Nadine hattest du aufgeschrieben, ne? Doppelpass mit Eileen Kempel. Ja.
Und da hast du gesehen, dass sie keine Stürmerin ist. Also da hat sie noch eine Zwischenberührung und da legt sich den Ball noch ein bisschen vor, und das war schon zu viel. Der hätte es halt sofort abziehen müssen.
Ja, Eileen Kempel sowieso richtig Ballett ins Spiel nochmal gebracht.
Alter, ist die schnell. Auf Tempo. Ja. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm bis dato, ehrlich. Also die ist ja richtig, richtig, richtig schnell.
Ja.
Die hatte noch so die Szene nach dem 1:1, wo es, oder war es nach dem? Nee, war kurz davor. Kurz vor dem 1:1, wo sie irgendwie allein in den, also auch nach einem schönen Pass, ich glaube, von Tanja Pavolek, bin mir aber nicht sicher, auch in Begleitung der Gegenspielerin in den Strafraum eindringt, vor der die Torhüterin kommt raus. Die Gegenspielerin grätscht von hinten, Kempel fällt, aber aus den Fernsehbildern war jetzt nicht klar zu erkennen. Also sagen wir mal so, es sah sehr schwierig aus der Position als Verteidigerin den Ball zu spielen, aber es wurde sofort abgewunken und Erlin hat sich auch nicht groß beschwert. Im Stadion war es für alle selbstverständlich Elfmeter.
Ja klar.
Habe ich doch ganz klar gesehen.
Ja, also ja. Es sah schon sehr danach aus, ehrlich gesagt, also, aber gut.
Darf ich mal die... Frage stellen, wärt ihr für Videoassistent bei den Spielen der Frauen?
Nein.
Nein.
Sebastian, du?
Oh, ich bin hin und her gerissen, Leute. Also es ist wirklich... Das
macht die Schiedsrichter nicht besser.
Ist richtig, aber also wir haben 2-3 Szenen in diesem Spiel gehabt, die wirklich uiuiuiui waren, wo du denkst, oh, da hätte ich vielleicht doch gern noch mal eine Perspektive gehabt. Wir leiden ja auch drunter, dass es nicht nur kein Videoassistent gibt.
Na, ich nicht.
Nee, warte kurz. Nur von, sondern wir haben auch nicht so viele Perspektiven von den Kameras oder so. So, dass du halt bestimmte Sachen auch sowieso nicht auflösen kannst. War das Spiel HSV gegen Wolfsburg, wo zweimal der Ball wahrscheinlich... Ja, man weiß nicht, im Tor war oder nicht, und es wurde dann halt als Tor jeweils gegeben. Das sind Sachen, die kann man schon auch auflösen.
Ja, vielleicht. Das wäre ja.
Reicht ja die Torlinientechnik, dann brauchst du nicht den VAR.
Gut. Genau.
Danke.
Im Spiel Werder gegen Freiburg gab es auch zwei aberkannte Tore von Werder, bei denen ich bei mindestens einem denke, dass es Quatsch war. Und im Gegenzug aber auch einen Elfmeter und eine rote Karte für Werder, die ich auch für Quatsch hielt. Und die es ist das Problem sind, glaube ich, eher das Niveau der Schiedsrichterinnen im Frauenfußball. Also das ist, die müssen besser werden.
Ich reg mich auch tausendmal lieber über eine Fehlentscheidung auf dem Platz auf, als über nochmal oder auch wieder 5 Minuten VAR-Entscheidungswahnsinn und dann kommt doch wieder das Falsche bei raus. Also dann bleibe ich lieber bei den Tatsachenentscheidungen, die dann falsch sind und dann ist es halt so.
Ihr habt auch recht, VAR ist in dem Fall sicher die einfachere Lösung, wenn man sich der strukturellen Lösung nicht hingeben möchte, die Jens Martin ja genannt hatte, die Qualität der Schiedsrichterinnen zu erhöhen.
Aber das ist übrigens das, was ich in Kurzform versucht habe zu sagen. Die Schiedsrichterinnen haben gar nicht die Chance, besser zu werden, wenn du ihnen von vornherein das Heft aus der Hand nimmst und sagst, ja, die stehen da, ist ja schön und VAR regelt am Ende. Also du machst die nicht kompetenter, indem du ihnen das wegnimmst, die Entscheidungsmöglichkeiten auch wegnimmst. Die werden davon, glaube ich, nicht besser.
Das ist wie mit Stützrädern Fahrradfahren lernen.
Genau das. Ja, danke. Ja.
Da kickt er jetzt, also, der Vater.
Ich würde jetzt anfangen, aber ich sage, es ist okay. Ich bin ein großer Demokrat. Und wir können ja auch unterschiedlicher
Meinung sein. Allein, was mir ein VAR an Torjubel verkackt. Und zwar immer. Bei jedem,
ist richtig, bei jedem aus Stadionperspektive Tor. Ist total scheiße.
Bei jedem Tor erst gucken und erst warten. Und ist wieder angepfiffen. Erst wenn wieder angepfiffen ist, glaube ich, dass es wirklich zählt. Und das ist halt scheiße. Und dann nehme ich lieber sowas, ehrlich.
Da haben wir noch gar nicht das sinnlose Rennen und die Verletzungsgefahr, weil wir warten mal ab, wie die Spielszene weitergeht, mit einem rechnet. Also.
Ist richtig. Ich gebe euch mit allen recht. Möchte aber auch sagen, es gibt dann halt so Punkte, die mich schon nerven.
Ja,
gestern zum Beispiel.
Dich nervt ja sonst nie was.
Ist richtig. Bin ich auch,
irgendwas es gibt dann schon überraschenderweise Punkte, die Sebastian nerven.
Ja, dann eine kurze Liste. Aber
die folgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Wochen.
Objektiv scheiße von der Schiedsrichterin war die Nachspielzeit gestern.
Alter.
Ja.
Ja, ich habe mit mindestens 10 Minuten Nachspielzeit gerechnet.
Wir alle.
Ganz kurze Frage. Diese neue Regelung, dass das ist ja die DFB-Schiedsrichter GmbH, ne? Also muss die DFB-weit gelten. Also sollte für jeden Auswechselslot 30 Sekunden nachgespielt werden.
Das richtig, Tor 30 Sekunden und Verletzung.
Gut, also dann sind wir bei...
Aber ist bei den Frauen und Männern identisch?
Bitte? Ja.
Okay. Ich wollte nur wissen, ob das bei den Männern und Frauen identisch ist, weil es kann ja natürlich immer nur sein, dass man sagt so, ja, nee, die machen aber nicht mit, weil die machen ja auch beim VAR nicht mit.
Das Ding ist, die Frage ist, wer zählt das? Weil bei den Profimännern zählt die Zeit der AVAR, richtig, der Assistent des Videoassistent.
Oh Gott. Okay, ja, gut.
Ja.
Der zählt mit und macht seine Liste und wirft dann den Taschenrechner an und schickt was rüber.
4. Offizieller.
Könnte es machen, ja.
Und es gab halt auch, ich weiß gar nicht in welchem Spiel, ob das beim HSV gab es ja 10 Minuten Nachspielzeit, richtig, zum Beispiel.
Also es gab in der Halbzeit 5 Wechselslots, das wären schon allein 2,5 Minuten gewesen. Das Tor war, glaube ich, außerhalb der Zeit, sie machen es ja immer bis zur 89. Minute, war dann außerhalb der Kalkulationszeit, aber es gab mehrere mehrminütige Verletzungsunterbrechungen.
Mindestens 3. Wir können ja die Minuten nehmen, die Betreuer von Nürnberg auf dem Platz waren.
Ja.
Ja, 25.
Ja. Und
das ist einmal die von Union für Eileen Kempel, wo ich es übrigens wunderbar klatschen hören habe, als sie da irgendwie was vom Kopf bekommen hat. Also ich bin zumindest der Meinung, dass ich es klatschen hören habe sogar und mich frage, wie die Assistentin da nichts machen konnte. Aber oder nichts hören konnte.
Ach, das war da an der Auslinie.
Was genau an der Eckfahne war.
Ja,
genau.
Das habe ich nicht, das konnten wir, glaube ich, nicht sehen.
Also ich war der Meinung, ich hätte irgendwie tatsächlich auch gehört, dass sie da wirklich was ins Gesicht bekommen hat. Und
ja,
dann war natürlich ein bisschen die Frage, warum denn da bei der Schiedsrichterassistentin das irgendwie nicht ankam, die da irgendwie 2,5 Meter näher dran stand.
Ja, einige Fragen.
Ja.
Ja, ich hatte auch mit 10 Minuten gerechnet. Und dann waren die 5 ja, also, schon recht sparsam.
Dann müssen wir vielleicht nochmal in die Recherche gehen. Die eine oder andere Person hat ja vielleicht einen Kanal zum DFB und kann mal fragen, wer denn die Zeiten bei den Frauen nimmt.
Ja, das wäre tatsächlich mal eine interessante Frage.
Ja, Recherche-Unit Hans-Martin.
Ach so, bin ich das, ja? Okay, gut.
Ja. Gut.
Wisst ihr das jetzt auch?
Auftrag für die nächste
Sendung. Hausaufgaben.
Ja, genau.
Das ist alles prüfungsrelevant.
Na gut. Also, und die Frage ist, also Elfmeter für Aileen haben wir gesagt nicht.
Ich hätte gesagt doch, aber
ach so.
Aber ja.
Das sieht bei
und dann gab es ja nochmal
Bei FTV sieht das schon so aus, als wenn die ihr da von hinten die Beine wegtritt. Also.
Und Dominik schrieb, dass in einer bei Off One Football wurde noch eine Wiederholung gezeigt. Das wurde bei FTV und auch das Ganze also im Real Life nicht gemacht, in der es schon noch deutlicher nach Elfmeter aussah. Also, aber das kann ich jetzt nicht selbst beurteilen. Haben wir nicht gekriegt, jedenfalls.
Ja. Und wir hatten schon eine der besten Schiedsrichterinnen in der Frauenbundesliga.
Ja, und das. Ja. Lässt mich einiges befürchten, ehrlich gesagt, weil ich sie in vielen Aspekten, es gab diese eine Szene, wo die Nürnbergerin von uns aus gesehen linken Mittelfeld ein taktisches Foul begangen haben, sie hat es dann laufen lassen, obwohl der wirklich nicht ein großer Vorteil war und dann ist, glaube ich, Aileen Richtung Strafraum gegangen, hat den Ball an der Gegenspielerin vorbeigelegt, ist einfach frontal in sie reingerannt, es gab dann Freistoß für uns, völlig unverständlich.
Ja, den Moraito in die Mauer geschossen
und,
hat.
Und eine gelbe Karte für die Spielerin. Und ich hatte es noch nicht mal als Foul gesehen. Und, irgendwie so, nee, warte mal, gibt keinen Vorteil, gibt der anderen eine gelbe Karte. Lass es einfach von da weiter fortsetzen. Also da waren einige Sachen dabei, die ich deutlich, deutlich quatschig fand.
Das war ein schräger Vorteil, ne? Aileen Kempel stand da, glaube ich, gegen 5 oder 6 Verteidiger rein. Ja. Habe ich auch nicht verstanden.
Irgendwie. Und ich möchte vielleicht auch nochmal eine andere Form von gelber Karte sehen, da kann Riem Hussein nichts für wirklich mit 2 Händen von hinten festhalten am Trikot als taktisches Foul.
Das war zynisch, ne?
Das war so. Daniel hat vor Jahren ja mal dafür plädiert, für solche taktischen Fouls rot zu geben. Also weil es einfach so, weil es so gegen die Idee des Spiels geht. Aber ich verstehe.
So haben die Männer in der ersten Bundesliga-Saison die Klasse
gehalten. Ich weiß, ich verstehe.
Markus Ingwertsen.
Ich verstehe den Impuls.
Ja, habe ich so oft gehört gestern den Namen.
Ich verstehe den Impuls da, aber sagen: Komm, das ist noch was anderes. Tu wenigstens so, als würde es irgendwie um den Ball gehen. Nicht einfach nur, ich umarme dich.
Du meinst dann eher Mohani gegen Kotscher? Tu so, als wenn es um den Ball ging.
Okay, da bin ich raus. Diese Brücke gehe ich nicht. Ja.
Nein, mir ist auch bewusst, dass das auch zum Stilmittel unserer Männermannschaft gehörte und gehört.
Der Punkt ist ja bei dem Foul, das habe ich nicht ganz im Blick gehabt, für eine Notbremse ist das halt an der Seite, kurz hinter der Mittellinie, das gibt eigentlich keiner eine rote Karte.
Nein, nein.
Aber es war halt schon so, dass die Leute bereit waren, über den Zaun zu klettern.
Ja, ja. Aber das ist auch, sagen wir mal.
Weil es so zynisch war.
Ja. Aber es waren Leute in der Mitte noch und
ja, klar.
Das war im Leben war das eine rote Karte. Es war einfach nur so ein oh nee, ich komme da jetzt echt nicht mehr hinterher, ich muss sie festhalten.
Wir müssen morgen alle wieder arbeiten.
Ja, in meiner Mannschaft hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, nicht schön, aber gut gemacht.
Markus.
Eieiei.
Okay. Machen wir einen Haken dran, ich bin aus dem Spiel richtig genervt gegangen. Und ihr wisst ja, wie das dann bei mir so aussieht.
Du sagst nicht Tschüss zum Beispiel. Die gute Kinderstube.
Ja, ich habe da echt zu knapp angehabt, ne? Also selbst die 2 Stunden Heimfahrt haben noch nicht dazu gereicht, um das irgendwie zu verdauen, weil ich war schon enttäuscht. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich auch der Mannschaft das so anmerke, die wird verabschiedet vor der Gegengerade mit dem Aufstiegslied und die haben schon so auch mitgemacht, aber ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass sie in dem Mut waren dafür.
Ja, verstehe ich auch. Das sind halt,
das war halt
ja.
Ja, das war halt so ein, die eine Mannschaft hat 1-1 gewonnen, die andere 1-1 verloren, also. Das ist halt einfach so, ja. So ein Gegentor in den letzten Minuten ist Kacke. das, keine Ahnung, wenn du spielst ein Spiel, du schießt die ganze Zeit auf das Tor, das eigentlich findet ein Großteil des Spiels nur vor dem Tor des Gegners statt. So gefühlt habe ich ja die erste Halbzeit nichts gesehen, weil alles drüben auf der Wuhle-Seite los war. Und am Ende gehst du mit nur einem Punkt raus und fragst dich, warum. So, das ist halt, also da kann man das schon verstehen. Ich glaube, heute sehen sie es auch ein bisschen anders und sagen, okay, wir sind mit einem Punkt in die Bundesliga gestartet. Das ist zwar blöd gelaufen, arbeiten wir dran, machen wir besser. Also klar ist die Enttäuschung nicht weggeblasen oder so, aber ich glaube, da geht man dann mit einem anderen Gedanken noch hin und sagt, okay, komm, aber wir haben einen Punkt mitgenommen, gucken mal, wie es weitergeht. Aber so direkt nach dem Spiel bist du erstmal bedient.
Aileen wurde ja auch irgendwie gefragt, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, wann denn dann irgendwie der Stolz darüber oder Freude über den Punkt oder über das erste Tor oder also wann sozusagen Frieden mit dem Spiel einkehrt und sie nur so, naja, ich hoffe morgen.
Okay. Also jetzt geht's auch ja. Wieder, ne? Also ich hab das heute gemerkt, heute konnte ich schon wieder, weil ich dann halt auch gesehen habe, okay, sie haben halt sehr viele Sachen gemacht und es ist halt jetzt nochmal eine Liga höher, Entscheidungsgeschwindigkeiten sind andere, die Anforderungen an Genauigkeit sind andere und da wird Union wahrscheinlich schon im nächsten Spiel gegen Leverkusen vor ganz andere Herausforderungen gestellt werden.
Das ist, glaube ich, ein bisschen das Ding, was vielleicht auch noch mehr frustriert ist, Nürnberg ist halt mit uns aufgestiegen, die sind nicht eine gestandene Erstligamannschaft, das heißt, wir wissen jetzt noch gar nicht.
Aber haben sich auch verstärkt.
Haben sich auch verstärkt, na klar. Aber ich glaube, dass das Gefühl dann trotzdem auch noch so da ist. Das ist also wir spielen gegen die so dominant und dann da müssen dann die Punkte auch herkommen, weil da kommen noch ganz andere Gegnerinnen. Das ist, glaube ich, das Ding. Und kurz mit diesem, sagen wir mal, als Verhalten war es ja nicht, aber es ist dieser Missmutigkeit beim Rumkommen, bei der Ehrenrunde, das ist halt, da muss ich irgendwie so an das Sparta-Prag-Auswärtsspiel denken, als wir nach langer Zeit Corona und nicht so viele Leute im Stadion, da sind ja die neuen Spieler vor allem, ich erinnere mich da an Rani Khedira, so mit einem sehr, sehr skeptischen Gesichtsausdruck und einem sehr angenervten Gesichtsausdruck so ein bisschen gezwungen mit in die Kurve gekommen. Das sind Leistungssportler, die gerade eine Enttäuschung hinter sich haben, die einfach nicht zufrieden sind mit ihrer eigenen Leistung und die jetzt auch wenig Bock darauf haben, irgendwie zu jubeln. Und dann stehen da halt Leute vor ihnen, die aber eigentlich ganz was anderes sagen wollen. Die sagen ja nicht, heute war das beste Spiel aller Zeiten, sondern die sagen, aber wir sind trotzdem für immer da. Und ich glaube, das ist auch so ein Gewöhnungsdings. Also du hast es auch gesehen, dass bei den Spielerinnen, die schon länger dabei sind, sah es auch anders aus. Das irritiert erstmal, glaube ich, einfach auch die Erwartungshaltung und den gewohnten Ablauf. Und es heißt ja auch nicht, dass das Lied gesungen wurde und sie vernünftig verabschiedet werden, heißt ja nicht, dass wir nicht auch genervt sind vom Ergebnis. Das schuckelt sich noch ein.
Gut, machen wir einen Haken dran an die Partie. Dirk Zinger hat ja ein Interview im Tagesspiegel gegeben. Habt ihr das gelesen?
Ja.
Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Herr okay. Podcast-Chef.
Okay, er hat auch mit der FAZ gesprochen, der Vollständigkeit halber, beides zum Thema Frauenfußball und Saisonstart, Union, Erwartungen. Was ist euch am meisten so hängen geblieben von dem Interview?
Dass er in der Lage war, auch für sich selber Dinge in seiner Vorstellung zu korrigieren. Das ist, was man so oft unterschätzt, weil ganz viele Sachen hat er jetzt nicht das erste Mal gesagt in diesem Interview. Aber dieses, auch bei Union hatte Frauenfußball ja nicht immer diese Wertigkeit und er selber musste für sich einen Weg finden, um festzustellen, dass er das doch irgendwie richtig findet. Und ich glaube, wenn Dirk Zingler sich entschließt, was zu machen, dann macht das auch. Aber er musste selber erst diesen Weg gehen und gibt das auch zu. Das fand ich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr ehrlich.
Ja, das stimmt.
Ja, und was halt auch ein Ding ist, er erkennt halt, dass beim Frauenfußball einfach ein anderes Publikum ist und dass es einfach von der Atmosphäre und vom Drumherum ein bisschen was anderes ist und will da gucken, dass das auch dementsprechend unterstützt wird, wie auch immer. Klang jetzt so ein bisschen so, als wenn sie da rund um beim Catering irgendwie ein bisschen anders hingucken oder so. Also zumindest würde ich das jetzt mal so reinlesen.
Das ominöse vegane Würstchen womöglich.
Genauso wie er ja auch das ganz gut anspricht und da ja der Meinung, die ich damals auch schon vertreten habe, auch diese Meinung gut widerspiegelt, dass es ganz gut ist, dass die Ultras von den Männern halt sich zurücknehmen, dass die sind halt da, die sind halt nur nicht organisiert da und dass es halt richtig gut ist, weil sich da einfach Sachen selbst entwickeln können, was ich ja damals auch schon gesagt habe, so unsere Ultras sind super, die bei den Männerspielen lautstark vertreten sind, aber es ist halt nicht verkehrt, dass einfach Raum da ist, wo Leute sich nochmal mit entfalten können, die ja einfach schon ewig zum Frauenfußball gehen oder schon länger zum Frauenfußball gehen und die es dann einfach nochmal auf eine andere Art und Weise darstellen. Und die Jungs, die bei den Männern, bei den Ultras sind, können natürlich bei den Frauenspielen sich ja genauso dazustellen und können dann da auch ihre Organe gerne zur Verfügung stellen. Ich glaube, da beschwert sich niemand.
Ja,
oder halt generell mit anderen Erfahrungsschätzen unterstützen.
Ja, das fand ich tatsächlich auch bemerkenswert, dass er auch genau diese kulturelle, also oder diese Andersartigkeit des Fußball, des Stadionerlebnisses bei den Frauen so hervorhebt und auch wahrnimmt. Und was, glaube ich, eine relativ wichtige Aussage war, ist, dass eben, dass er sagt, dass die Finanzierung der Frauen nicht unbedingt konjunkturell abhängig ist. Also sollten die Männer, das sagt er ja wörtlich, sollten die Männer in die zweite Liga absteigen, wird es nicht zu Kürzungen beim Frauenetat führen. Und dass er andererseits aber auch damit rechnet, dass sich die Frauen irgendwann selbst finanzieren können. Also das ist so beides. Aber das vor allem, also das erste finde ich fast noch ein bisschen wichtiger, dass er eben die finanzielle Unterstützung des Fußballs der Frauen bei Union im Grunde relativ verbindlich zusagt, auch für die weitere Zukunft. Und das ist, glaube ich, wichtig. Andererseits, wenn man sich anguckt, wie da die ganze Infrastruktur besetzt ist, also das vom Trainingszentrum bis eben auch zu den personellen Entscheidungen, jemanden wie Jenny Zietz holst du halt auch nicht, wenn du sagst, okay, mal gucken, wenn es nicht läuft, dann specken wir wieder ab. Also das ist...
Holst du jedenfalls nicht, wenn du keine Ambitionen
hast. Ja, das ist schon stringent so. Und das passt ja auch zu Dirk Zingler, dass er, sagen wir mal, länger als eine Saison vorausdenkt.
Ja, er hat ja ein paar Sachen auch gesagt, da ging es auch um Strukturen. Wir wissen ja alle, wie Union vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 und vor 20 Jahren verfasst war. Da hatte man nicht die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, die man heute manchmal treffen kann, weil ja vorher Voraussetzungen dafür überhaupt geschaffen werden mussten. Stichwort, die Union hat ein eigenes Stadion, das gehört dem 1. FC Union Berlin. Es genügt den fast höchsten Ansprüchen, außer vielleicht Champions League, bei den Männern. So, aber ich wollte noch mal auf eine Sache eingehen, weil du gerade gesagt hast, könnten sich selbst finanzieren. Das war, glaube ich, nicht seine Wortwahl, weil er diesen Punkt mit dem Selbstfinanzieren ziemlich scheiße findet, weil er sagt halt, dass das immer so ein Punkt ist, auf den geschaut wird beim Frauenfußball, dass das quasi ein eigenes Ökosystem ist, was sich selbst tragen muss, sondern er hat gesagt, Gewinn erwirtschaften.
Ja, du hast recht.
Ja, und keine Ahnung, wie sie da ihre Bilanz da so fahren. Da bin ich jetzt auch raus. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, den man ein bisschen auch so betrachten muss, weil ja Union bestimmte Sachen einfach als Verein sich leistet. Und da kannst du nicht sagen, und die Hälfte davon ist jetzt Frauen und die andere Hälfte ist Männer und dann mache ich hier so eine Rechnung und so weiter auf. Da muss man ein bisschen schauen. Aber was... glaube ich, nachdrücklich, und deswegen wollte ich nochmal auf diese Voraussetzung gehen, das Thema Stadion. Da hat er einerseits gesagt, dass der Nicht-Ausbau des Stadions ja eine Katastrophe für Union ist, schon seit Jahren, weil, machen wir uns nichts vor, es ist für Leute wahnsinnig schwierig gewesen, bis vor 1,5 Jahren das Stadionerlebnis bei Union zu erleben, bei Profispielen. Nadine ist gerade die Kamera weggefallen. Okay, aber und das hat ja auch zur Folge, dass er quasi 5 oder 10 Jahre fast jetzt Kinder kaum die Möglichkeit gefunden haben, ins Stadion zu kommen. Mhm. Neue Leute und so weiter und so fort. Die Mitgliederzahl ist zwar gewachsen und so weiter, aber die So dieses, ich nehme dich mal mit, ich zeig dir das mal, das war gar nicht so einfach. Und dann vor allem, dann willst du mal rein. Du musst es dann sofort Mitglied werden und so weiter und so fort. Also die Hürde war schon sehr hoch und war auch mit viel Glück verbunden und beziehungsweise Commitment, bevor man sich richtig eigentlich da reingenört hat. Und dieses Heranführen, ich bin mal als Kind mitgekommen, ich weiß ja, wie meine Kinder irgendwie ins Stadion gegangen sind. Da war das einfach möglich und da war es halt auch nicht voll. Das ist nämlich der Punkt, die Alte Försterei ausverkauft, ist kein Ort, wo ich mit einem Kind unter, ich sag mal, 7, 8, 9 Jahren gerne hingehe, weil von der Größe her können die nichts sehen und ich komme ja weder rein noch raus und ihr wisst alle, wie man unterwegs ist mit Kindern. So. Die sind ja, also ich sag mal, die müssen schon...
Du musst Flüssigkeit einfüllen, du musst Flüssigkeit herauslassen und dazwischen haben die Hunger.
Richtig. Danke, Steffi, das wunderbar. Genau das. Und das ist jetzt so auch möglich. Das umarmen sie auch, das haben sie gesehen. Union ist ja jetzt auch, die haben ja auch die Daten. Die wissen ja, wer Karten kauft. Die wissen halt, wer da das Publikum ist. Die müssen da keine Umfrage für machen. Das kann man ja alles sehen. Das ist ja auch okay. Und das nutzen sie halt auch. Und deswegen auch die, meinetwegen diese Schultütenaktion. Und deswegen lassen sie auch Klassen und Gruppen bieten sie halt Möglichkeiten da für dieses Stadionerlebnis. Das ist ehrlich gesagt schon ziemlich cool. Und es ist halt, und das haben sie auch so nach über einem Jahr so komplett umarmt, dieses, wir machen da keinen Unterschied, das ist einfach Fußball bei Union. Und das als große Story finde ich erstmal prinzipiell gut und ist auch was, worauf sich alle einigen können. Und das ist auch, glaube ich, das, wo Nadine ja dann auch den Punkt zurecht gesagt hat, ja, dann gehen halt die Männer-Ultras halt zur Union, aber die ownen das nicht und kapern das nicht komplett. Da entwickelt sich dann halt trotzdem was Eigenes. Aber es ist halt alles Fußball bei Union. Ich finde das schon ziemlich gut. Er hat das, glaube ich, viel besser gesagt, als ich das jetzt kann. Ich wollte aber noch auf einen Punkt eingehen, den ich schon so ein bisschen, da gucke ich auch so ein bisschen drauf. Wir KI-Kamera, also nämlich Übertragung. KI-Kamera, zweite Liga, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Die ist, glaube ich, hinter den Schuppen und richtig tot, weil auch das Unternehmen insolvent ist.
Mir kommt aus dem Baum drauf gefallen.
Dabei war die doch so gut.
Ja, können wir nochmal bei der Telekom nachfragen, wie sie
wenn
das
wenn niemand eine Glatze hat.
Und die Sonne nicht so komisch. Naja, aber, oder kein Ballkind irgendwie da den Ball immer hochwirft. Also da gab es ja einige Sachen. Aber mal davon abgesehen, ich habe mir aus professionellem Interesse, hätte ich beinahe gesagt, einfach aus Interesse, so ziemlich jedes Spiel dieses Wochenende angeschaut, das ich mir so anschauen kann und muss sagen, es gibt, also von der Qualität der Übertragung ist das jetzt erstmal okay-ish.
Es ist besser, aber nicht
und
gut.
Ich war, ne?
ist wie bei den Schiedsrichterin. Besser, aber nicht
das
gut.
Das wollte ich nämlich sagen. Da ist, ich habe jetzt nur bei Datsun geguckt. Und ich habe mir auch dieses...
Die Bilder dürften doch überall dieselben sein, oder?
Ja, aber die redaktionelle Bearbeitung ist halt scheiße. Weil ich habe zwar zum Beispiel beim Topspiel Bayern gegen Leverkusen auch eine gute Co-Kommentatorin und die sagt auch schlaue Sachen. Ich habe aber keine Interviews. Es gibt keine Interviews nach dem Spiel.
Das ist nicht zwingend nach...
Doch, wenn die nämlich noch nicht so geschliffen sind wie bei den Männern und so Larifari machen. Möchte noch mal kurz sagen, in allen Sportarten wird nach dem Wettkampf, gibt es Interviews und die sind gut. Das liegt nicht daran, dass es nach dem Wettkampf ist, das Interview. Es liegt daran, was gefragt wird und wie gefragt wird und wie mit welchen Antworten man sich zufrieden gibt.
Ja.
Und aber da findet ja halt gar nichts statt. Ich habe dann zur ARD umgeschaltet, die ja dieses Topspiel auch übertragen hatten. Die hatten dann halt Almut Schuld, glaube ich.
Ja.
Und das war dann auch gut und die Einordnung war gut und dann kam noch Trainer dazu. Das war dann halt so ein bisschen wie normal. Aber das fehlt halt komplett. Und natürlich hat Zinger recht, dass eine Komplettzersplitterung des Spieltags, die Leute würden auf die Barrikaden gehen, wenn bei den Männern jedes Spiel zu einer anderen Zeit stattfinden würde. Und du hast ja überhaupt keine Ahnung, wann, wie, was in dieser Tabelle irgendwie mal richtig ist. Jetzt, während wir sprechen, war gerade Anschluss in Jena.
Wahrscheinlich so Mittwoch also um 19 Uhr oder so.
Nee, heute. Es gibt feste Sende, Spiel, also Sendeplätze ist ja dasselbe, ist ja identisch leider.
Ja.
Und die wurden, die habe ich jetzt auf der DFB-Seite nochmal nachgelesen. Und die gehen halt Freitag los, dann Samstag 12 Uhr und 14 Uhr und dann Sonntag 14, 16 und 18, 30 und Montag noch eins.
18, 30, genau. Was ich nur sagen möchte, ist halt, das, was Nadine letztes Jahr schon bemängelt hat, es ist halt so wenig Liebe darin. Zingler sagt halt das, was Zingler schon immer gesagt hat. Das sagt er jetzt zu den Frauen, das hat er vorher aber auch zu den Männern gesagt. Wir veranstalten Fußball für die Menschen, die ins Stadion gehen. Und wenn das cool ist, dann können wir das auch für Leute ins Wohnzimmer übertragen. Aber unsere Konzentration ist, dass es ein Event ist, wo die Leute gerne hingehen wollen. Und er sagt halt in dem Interview, tut mir leid jetzt für Werder Bremen, aber wenn dann halt auf irgendeine Gegengerade oder auf Platz 11 dort was gezeigt wird und du siehst dann halt im Moment bei Bremen siehst du ein bisschen Baustelle und so links, weil die irgendwelche Toiletten noch bauen oder keine Ahnung was, dann ist das halt nicht attraktiv und es stimmt auch. Selbst der FC Bayern Campus mit 2.500 Zuschauern, das ist halt nicht attraktiv. Du willst halt irgendwie eine Kulisse haben und die könnte man haben. Natürlich hat Union, wir haben das 100 Mal jetzt schon diskutiert, hat Union das Glück, dass sie ein Stadion haben, was nicht übelst groß ist gerade und das Pech gleichzeitig. Hm.
Für die Frauen, glaube ich, eher Glück, tatsächlich.
Und für den Verein an sich eigentlich Pech. Ja. Aber ich wollte nur kurz diesen Punkt, weil der liegt mir schon ein bisschen am Herzen, weil ich sage halt so, du kannst doch nicht ein Produkt, was scheiße ist, sagen, okay, ich nehme mehr Geld, indem ich es halt so, dieses Scheißprodukt nehme und es so aufsplitte, dass ich jetzt an sieben verschiedenen Zeiten am Wochenende ein scheiß Produkt präsentiere. Anstatt das Produkt besser zu machen.
Nee, da hat er völlig recht.
Da hat er völlig recht.
Es ist halt immer so ein bisschen auch dieses Zingler-Ding. Also ich beschäftige mich seit anderthalb Jahren mit Frauenfußball und komme jetzt an und erzähle allen, wie es laufen soll. Das passt natürlich auch total zu ihm.
Ah, ich glaube, da gehen ganz viele Leute richtig steil, wenn sie
absolut,
das lesen.
Ja. Und so. Aber er hat in der Sache natürlich völlig recht, wobei, glaube ich, die Leute, die sich wirklich dafür interessieren und dafür engagieren, die werden eben in der Sache auch die werden einfach nur sagen, ja, schön, dass du es jetzt auch mal sagst, sagen wir schon seit ewig. Also so eher, ne?
Na, endlich auch mein Mann das sagt.
Ja, ne? na klar. aber es ist, er hat natürlich völlig recht. Und das ist natürlich auch im Grunde liegt es beim DFB in allererster Linie. Ich weiß es nicht jetzt ehrlich gesagt, ob DAZN und Magenta jetzt sagen, wir müssen unbedingt uns die Spieler alle zu einzelnen Zeiten geben. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob sich das in irgendeiner Art und Weise
für die rechnet. Haben.
Also tut mir halt leid. Also und es wird eben genau das Stammpublikum der jeweiligen spielenden Vereine darüber hinaus wird sich niemand so einen Stream angucken. Also das ist einfach, glaube ich, so.
Mir geht es nicht immer zwangsläufig genau darum.
Nee, ja? aber das ist ja ein Maß dafür, wie du. Also du brauchst ja.
Ist dein Premium.
Du brauchst eine größere Öffentlichkeit für die ganze Sache. Und es ist eben, wie das sagt, das hat er das da gesagt, du musst eben am Anfang erstmal auch investieren in etwas, bevor es dann irgendwann alleine laufen kann. Und dann wird es eben auch, wie sagtest du, Gewinne erwirtschaften. Aber das geht.
Ja, aus sich selbst heraus, ne? Das ist ja, seine Rede mit dem Ökosystem, aus sich selbst heraus wird das nicht funktionieren. Aber so funktioniert übrigens gar kein Unternehmen. Wenn ich nicht investiere, habe ich auch nichts.
Das ist ja im Grunde, da kann man dann auch die Brücke schlagen zu dem, was Frankfurt jetzt gerade macht, dass sie sagen, sie frieren die Investitionen ein. Und ich halte das für ich habe jetzt letztendlich auch nicht wahnsinnig viel Ahnung vor allem nicht. Von dieser ganzen Ökonomie, aber vom Gefühl her halte ich das für einen Fehler, weil ich denke, dass der Fußball der Frauen ein Wachstumsmarkt ist, potenziell, wenn man es richtig anstellt. Und jetzt ist nicht der Zeitpunkt, wo man auf die Bremse treten sollte. Jetzt ist es, und gerade nicht in der Position, wo Frankfurt gerade war, nämlich sehr weit vorn im deutschen Frauenfußball. Aber grundsätzlich geht's ja darum, dass von allen Beteiligten und eben auch vor allem vom DFB da einfach eine Aufwertung dieser gesamten Geschichte passiert. Und das, was wir da sehen, ist, ja, wie du sagst, das ist euer Premium-Produkt, heilige Scheiße.
Ja, das ist so ein bisschen schwierig, vielleicht noch kurz zur Ergänzung, also DFB und Vereine haben gründen ja jetzt irgendwie so ein Liga-Konstrukt, Wie auch immer das dann jetzt genau aussieht. Ich glaube, so richtig transparent war es bisher noch nicht.
Natürlich nicht, ist der DFB, und, entschuldige.
Ja, und dann mal schauen. Ich glaube aber, dass der Druck im Moment sehr hoch ist. Einfach durch die Menge an Geld, die auch im englischen Fußball, und wir kennen die Geschichte irgendwoher schon, dieses Lied.
Aber wer macht denn den Druck? Der Markt.
Ja, der Druck ist das. Ja, der Markt macht den Druck. Weil wahnsinnig viele Spielerinnen einfach wechseln nach England. Und die Liga von sich aus qualitativ abgewertet wird.
Aber glaubst du, dass da auch Druck von so Vereinen wie Wolfsburg und Bayern kommt?
Das weiß ich nicht. Das möchte ich jetzt auch nicht sagen, weil wer bin ich? Habe mich damit jetzt nicht intensiv genug beschäftigt. Aber ich glaube, es gibt Handlungsdruck, sagen wir es mal so. Und ich glaube, der wird gespürt. Und es gibt auch Handlungsdruck. Und das ist eigentlich das Schöne. Und deswegen, da liebe ich ja auch, dass Leute genervt sind von Union, weil die gehen ja auch richtig auf den Keks. Also nicht nur auf den Platz, sondern halt auch mit Sachen, die sie machen und die sie dann auch sagen.
Und das ist übrigens auch noch so ein Punkt. Union hat zuerst mal gemacht und dann gesagt. Und ich glaube, das nervt viel mehr. Also das ist ja, ich lese manchmal Kommentare, ich weiß, das ist eine sehr dumme Angewohnheit und man sollte...
Mach mir nur nach Stuttgart spielen eigentlich.
Ja. Genau, eigentlich nur nach Stuttgart spielen und eigentlich auch nur, bis das Bingo voll ist. Aber da waren halt ganz viele Leute, die so, ja, die labern ja bloß. Dann dachte ich immer so, ihr habt offensichtlich die letzten 2 Jahre unter einem Stein gelebt. Du kannst halt wirklich einfach zugucken, dass da Dinge passiert sind und dass die funktioniert haben. Und ich finde, nach diesen 2 Jahren darf man sich auch so hinstellen und sagen, übrigens, wenn ihr das macht, das klappt. Das ist ein Weg, den man gehen kann. Und das finde ich richtig. Ich
freue mich jetzt schon drauf auf die Kommentare, die dann wie beim Männerfußball sind. Ja, wartet mal ab, wenn die absteigen, geht keiner mehr ins Stadion. Das wird super.
Ja. Na gut, dann Haken dran. Haben wir noch
Themen?
Ja, die Frauen haben unter der Woche noch jemanden verpflichtet, ne?
Ja, kannst du den Namen unfallfrei aussprechen?
Ich kann nicht mal unfallfrei 3 Meter geradeaus laufen. Also nein, natürlich nicht.
Also nicht dänisch.
Das ist, also ich kaufe ein A und möchte lösen.
Ja.
Alma.
Ja, das ist halt, ich würde das so sagen und im Stadion habe ich es ein bisschen anders betont gehört und ich weiß immer nicht, wann da aus einem A ein eher O wird.
Vorne wird ein E draus vor allem. Alma.
Auch das noch.
Habe ich mir sagen lassen von
Elmar?
Elmar Orgard. Aber beides noch mal kartoffeliger. Elmar Ohrruhr.
Ja, klingt erstmal auf jeden Fall vielversprechend bei der Neuverpflichtung, bei der Alma. 19 Jahre jung. Gucken wir mal, war jetzt auch schon direkt erstmal im Kader auf jeden Fall mit drin. Bin ich mal gespannt.
Schnelle Außenstürmerin. So las es sich.
Dann kann sie mit Eileen Kempel um eine Wette rennen.
Und Nike.
Ja.
Jetzt machen wir eine Dreierspitze, eine Ika links, Alma rechts und Eileen in der Mitte und dann Rest steht hinten und dann kontern wir sie alle in Grund und Boden.
Na gut, schauen wir mal, sehr junge Spielerin, das Thema Transfermarkt im Frauenfußball entwickelt sich ja gerade, wöchentlich gab es ja neue Rekorde bei Ablösesummen. Nicht von deutschen Mannschaften.
Haha, wenig überraschend.
Ja, ich wollte es trotzdem mal sagen, nicht, dass jemand denkt irgendwie, wo sind die VW-Millionen hin oder so.
Ja, gut.
Steffi, du hattest noch ein Thema.
Genau, ich habe ein Thema. Ich möchte angeben. Nein, ich hatte es beim letzten Mal, glaube ich, kurz gesagt, dass ich ein Plakat gestalten durfte für die Spiele der Männer. Und tatsächlich ist es direkt das nächste, es ist das Hoffenheim-Spiel. Und ein Christopher Trimmel-Plakat guckt euch vielleicht an. Und ihr kriegt es schon im Zeughaus, wenn ihr also mal gucken wollt. Und Trimi auf goldenem Grund in schwarz-weiß und überhaupt mit allem. Die sind groß, wurde übrigens im Chat zu Recht angemerkt. Ja, die sind da eins. Das sind halt die Spielankündigungsplakate, so wie die draußen hängen. Und wenn die in der Stadt an Wänden hängen, dann sind die halt, da müssen die leider groß sein. Und ich weiß nicht, jedes Wohnzimmer gibt es her, weil das ist wirklich, das ist so grob 60 mal 80, ja, also so ein A1-Hartformat. Aber ihr könnt doch einfach den Mittelteil rausschneiden, wo der Trimmi drauf ist. Dann ist es kleiner.
Dann habt ihr nur den Rahmen übrig.
Weiter dann ein Rahmen, das komplett euch überlassen. Ja, ich wollte einfach nur sagen, das gibt's seit heute im Zeughaus und ich habe mich total gefreut und finde es immer noch hübsch und macht mich echht glücklich.
Ich nutze das als Decke und decke mich damit zu. Schon immer in Christopher Trimmelbettwäsche geschlafen.
Ja, wir können das ja einmal anregen.
Dann hören wir uns nächstes Wochenende. Die Frauen spielen erst am Montagabend in Leverkusen. Die Männer spielen am Sonnabend gegen Hoffenheim mit einem hervorragenden Christopher Trimmel auf dem Ankündigungsplakat. Und wir müssen uns mal überlegen, wie wir da eine gute Aufnahme machen, Leute. Vielleicht müssen wir uns aufteilen.
Oh, Montagsspiele wirklich so...
Genau. Wir können ja mal die alten Tapeten wieder rausholen.
Wir können noch mal bei den Ultras nachfragen, ob die noch ein paar Tennisbälle haben.
Ja, Tennisbälle. Genau.
Fragen für eine Freundin.
Genau. Okay, Leute. Damit macht's gut.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.